Habt ihr es warm genug? Ja. Also, was ist das für ein Gottesdienst heute? Für wen halten wir den? Also in besonderer Weise natürlich für Elisa und für Mila, für euch zwei, natürlich auch für die Familien und für alle Schülerinnen und Schüler, die seit Mittwoch wieder die Schulbank drücken. Ja. Also euch in besonderer Weise. Christian, wann geht's denn bei dir los? September. Gut, also dann gilt das für dich auch noch. Ja. Starten wir so. Investition in kleine mit unvorstellbar großer Wirkung. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Bericht gelesen, den will ich euch mitnehmen. Und zwar will ich euch diesen Mann vorstellen. Edward Kimball hieß der gute Mann. Von ihm wissen wir nicht viel. Wir wissen von Beruf, war er Schuhverkäufer. Der lebte in Chicago und er arbeitete in der Kinderstunde mit. Und er hat ein ganz großes Anliegen für Kids, die irgendwo durchs Raster fielen. Also gehörte es zu seinem Job, er zog durch Chicago und lud Kinder ein, in die Kinderstunde zu kommen. Und eines der Kinder, das sich hatte einladen lassen, das lässt sich recht gut nachzeichnen, war D.L. Moody. Der kam zur Kinderstunde und fand durch Edward Kimball zum Glauben. Als Moody größer wurde, ich meine, die schon länger in der christlichen Szene unterwegs sind, die wissen, es gibt ein Moody Bible Institute, das ist ein Riesending da in Chicago. Als Moody größer wurde, wurde er Prediger und füllte Hallen. Durch Moody kam 1879 ein anderer junger Mann zum Glauben, F.B. Meyer hieß der. Der wurde auch Prediger. Aber seine Hauptstrategie bestand darin, Leute zu Hause zu besuchen und zu Hause den Menschen das Evangelium mitzusagen. Und so klopfte er irgendwann an die Tür der Chapmans und ein kleiner Junge mit Namen J.W. Chapman wurde ebenfalls Christ. Als Chapman größer wurde, wurde er auch Prediger. Und er hat ein Anliegen für Sportler und brachte dem Baseballspieler, der damals sehr namhaft war, Billy Sunday, das Evangelium. Als der zum Glauben kam, begann er mit einer Sportlermission. An einem Abend in North Carolina hielt Billy Sunday einen Evangelisationsabend. Und da war ein ganz sportbegeisterter junger Teenager dabei, der zum Glauben fand. Sein Name war Billy Graham. Viele kennen ihn noch, die älteren Semester. Das lässt sich nachzeichnen. Und mich fasziniert das total. Da war irgendwann ein Schuhverkäufer, der gesagt hat, ich will Kindern was von Jesus erzählen. Der wusste nicht, was der alles anstößt. Aber Gott hat das gebraucht, weil dieser Mann bereit war, in Kleine zu investieren. Wirkte Gott Großes durch ihn. Das ist ein Prinzip, das wir an mehreren Stellen in der Bibel finden. Und so will ich euch heute Morgen eine biblische Geschichte vorstellen. Und ich habe mal gelernt, Männer können immer nur eine Sache gleichzeitig tun. Ich weiß nicht, ob dem so ist. Also ich habe jetzt ein paar Bilder mitgebracht, die ich euch zeigen will, aber ich kann scheinbar nicht gleichzeitig Bilder zeigen und lesen. Deshalb habe ich um Schützenhilfe gebeten. Linus, sag mal, Piep, wo bist du? Okay, Feuer frei, schnapp dir Mikrofon. Also er liest vor, ich zeige Bilder. So der Plan. Gut, bist du soweit?
Jo.
Feuer frei.
Naaman, der Herrführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war im Krieg selbst, aber aussätzig. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Jochin sagte der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel geben. Da machte sich Naaman auf den Weg, er nahm 10 Talente Silber, 3 Talente Gold und 10 Festgewänder. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt er doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Da sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, einen Krieg anzufangen. Als der Gottesmann Elisha davon hörte, ließ er den König sagen, warum hast du deine Gewänder angerissen? Lass ihn doch zu mir kommen und er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Der von Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und taufe 7 Mal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Der kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hätte gedacht, er würde zu mir hinauskommen, sich vor mich hinstellen und den Namen Jahres anrufen, seines Gottes anrufen. Dabei würde er die Hand über die kleine Stelle schlägen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser der Flüsse in Damaskus von Abana und Papan nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich mich auch gleich dort baden können, so entfernte er sich voller Sorge. Aber seine Diener gingen ihm gut zu. Vater, sagten sie, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein sein. Solltest du das nicht noch viel eher tun, bevor Naaman doch zum Jordan hinab und tauchte 7 Mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein, wie die eines Kindes. Er war gesund. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Gottesmann zurück. Er trat vor ihm hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt kein Gott außer in Israel gibt. Er bitte, nimm doch ein Geschenk von mir, deinem Diener an. Doch dieser sagte, so wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe, ich nehme nichts von dir an. So sehr er ihn auch zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn du also nichts annimmst, dann gestatte deinem Diener, doch 2 Maultiere in Erde mitzunehmen. Denn dein Diener wird künftig keinen anderen Gott mehr verbringen als mir Jahwe. Nur das eine möge Jahwe deinem Diener verzeihen. Wenn mein Herr in den Tempel Dumons geht, um sich dort niederzuwerfen, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und auch ich muss mich dort niederwerfen. Das möge Jahwe mir bitte verzeihen. Geh in Frieden, sagte Elisha, als ich Naaman schon ein Stück entfernt hatte.
Vielen Dank, gehe in Frieden. Gut, die Geschichte kennen wir natürlich, die wir in der Kinderstunde waren. Ich will heute den Fokus auf eine bestimmte Perspektive dieser Geschichte richten, die mich doch sehr bewegt. Investition in kleine mit unvorstellbarer Wirkung. Der Text überrascht mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich ihn lese. Und zwar fällt mir dieses kleine Mädchen auf. Und ich stelle mir die Frage, wie geht das? Wer hat dieses Mädchen geprägt? Wer hat diesem Mädchen so den Glauben beigebracht? Die wird von zu Hause weggeschleppt. Die lebt in einem fremden Land. Aber sie hält am Glauben fest. Also ihre Erzieher, wer immer das war, hat nur eine ganz kurze Zeit dieses Mädchen bei sich zu Hause gehabt. Wenn wir das Wort betrachten, das die Bibel hier gebraucht, dann kann es sowohl ein kleines Mädchen als auch eine junge Frau meinen. Wir müssen uns in diesem Stadium wahrscheinlich ein Mädchen im Teenageralter vorstellen, die irgendwann als kleines Kind von zu Hause weggeholt wurde. Ich weiß nicht, wie es euch Eltern geht, die ihr jetzt die Kinder in die Schule lassen müsst. Man hat ja doch den Eindruck, ich gebe wieder ein bisschen mehr her. Ja. Ihr Holenis, wo sitzt ihr? Da oben, ne? Den Sohnemann in die Welt ziehen lassen. Ja. Wir geben ihn ein bisschen mehr her. Und mich beeindruckt das. Da sind ganz, ganz treue Menschen in der Geschichte, die werden einfach vorausgesetzt. Denn die sich mühen, und sich Zeit nehmen, um Kinder gut zu prägen, die werden irgendwie nicht erwähnt in den Geschichten. Meistens fallen sie irgendwie hinten runter. Und ich würde so gerne wissen, wie haben die es angestellt? Ich wollte von ihnen lernen, denn das war in der damaligen Zeit keineswegs selbstverständlich. Es gab Schulen, noch nicht die klassischen Synagogen, die gab es zu der Zeit noch nicht, die kamen erst später. Aber die Juden hatten schon Schulen, allerdings nur für die Jungs. Es gab da auch nur ein Lehrbuch und das war die Tora. Das heißt, die Mädels, die hatten keine Schule. Auch im Tempel, sie konnten mitkommen, oder in der Stiftshütte, damals Tempel, sie konnten mitkommen, aber sie durften nur vorne sein. In den eigentlichen Gottesdienst konnten sie nicht hinein. Es gab damals eine Gebetspflicht in jeder Familie. Jeden Morgen musste das sogenannte Schma Yisrael gebetet werden. Wir kennen das aus 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst dem Herrn dienen von ganzer Seele und ganzer Kraft. Und dann geht das Bekenntnis so weiter. Das musste jeden Morgen gebetet werden von Vater und Sohn. Mutter und Tochter konnten mitbeten. Die waren nicht verpflichtet dazu. Also das komplette geistliche Leben war darauf fokussiert, andere zu prägen als dieses Mädel. Und trotzdem hat die so einen geistlichen Drall mitgenommen. Mich beeindruckt das zutiefst. Auch in dieser Begebenheit ist diese Perspektive, dass die Leute, die so eine gute Prägung mitgegeben haben, nicht bedacht werden, an einer anderen Stelle noch bedeutsam. Denn das Mädchen hatte nur so eine Nebenrolle hier zu spielen in unserem Text. Wir wissen nicht mal, wie sie heißt. Sie war halt eine Magd, meinetwegen geklaut. Nicht weiter wichtig. Wichtig ist der Naemann, dieser große Staatsmann. Der reißt ja was im Leben. Und es gab treue Personen, die sind unbekannt für uns. Die sind die eigentlichen Helden dieser Geschichte. Aber sie tauchen nicht auf. Und da denke ich, das ist so typisch. Das ist so typisch. Es erinnert mich auch an Markus 10, die Verse 13 bis 16. Da werden Kinder zu Jesus gebracht. Und wenn wir die Frage stellen, wer bringt denn die Kinder zu Jesus? Steht da nicht. Keine Lobby. Also im Deutschen steht da noch, es wurden Kinder zu Jesus gebracht. Das steht da im griechischen Text nicht. Das ist da nur im Verb irgendwie so mit drin. Naja, das waren wohl Menschen. Wenn du zu denen gehörst, die sich mühen, dass Kinder so geprägt werden, dass sie Gott kennenlernen, wenn du da deine Zeit investierst, du wirst feststellen, dir wird es gehen wie den Leuten in unserer Geschichte. Ja, Kinder. Naja. Es gibt ja noch wichtige, ja, hier, Lobpreisleute. So, die reißen was im Gottesdienst. Und andere Personen. Und mich bringt das zum Staunen, dass diese treuen Personen, die wir gar nicht kennen, dass die Basis gelegt haben, für das große Werk, das Gott hier mit diesem jungen Mädchen tut. Und sie macht genau das, wovon Jesus später sagt, das ist das höchste Gebot der Liebe. Das Doppelgebot, da lesen wir in Markus 10, Vers 28, dass ein Schriftgelehrter, also das sind ja die Top-Theologen, der von Jesus gehört hatte und gehört hatte, wie die Leute mit ihm stritten, als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, also Jesus, fragte er, der Schriftgelehrte, ihn, welches ist das höchste Gebot? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Da muss ich sagen, was macht denn dieses Mädel? Das macht genau das. Es bekennt in einem fremden Kontext den wunderbaren Gott Israels. Und die Güte Gottes begegnet diesem Naemann durch dieses Mädel, das er weggeschleppt hat. Wer hat dieses junge Mädel so geprägt? Nun, wenn wir in das Alte Testament hineinschauen und auch einige rabbinische Kommentare dazu lesen, dann stellen wir fest, die Prägung der Kinder in den Familien war etwas anders geartet als bei uns heute. Man legte sehr viel Wert auf Auswendiglernen. Das hat einen hohen Stellenwert. Man legte sehr viel Wert auf Rituale. Der jüdische Alltag war strukturiert von Ritualen. Das hat mit rein und unrein zu tun. Die Kinder lernten diese Rituale selbstverständlich mit. Und die Rabbinen gaben den Rat an Eltern, dass sie sagten, wenn du deinen Glauben lebst, dann nimm die Kinder ganz normal mit, die sollen das sehen, wie du lebst. Da gibt es den Rat, sobald dein Junge laufen kann, nimm ihm ein eigenes Gebetsgewand, nimm ihn auf die Schulter und nimm den Jungen mit, wenn du in den Gottesdienst mitgehst. Also der Rat war der, kommunizier deinen Glauben, lebe ihn vor, nimm die Kinder ganz normal mit in deinen Alltag, dass sie abgucken können. Wenn du zum Gottesdienst gehst, wenn du dem Herrn dienst, nimm sie mit. Das ist in unserer Kultur ja ein bisschen anders. Ich freue mich total. Also wenn ich sehe, hier kommen Eltern nach vorne und haben ihr Kind auf dem Arm. Super, das ist genau das, wovon die Rabbinen sprechen. Ja. Aber in unserer Kultur ist es so, jetzt haben wir ein Kind, jetzt muss Papa, Mama, Hund, Katze, Meerschweinchen, alle müssen sich jetzt darum kümmern, dass das Kind beglückt wird. Es steht im Zentrum des Geschehens. Und nur was das Kind ermöglicht, kann die Familie noch tun. Das war bei den alten Juden ein bisschen anders. Man sagte so, ihr Eltern, ihr gebt den Ton an, ihr lebt mit Gott, ihr nehmt die Kinder mit und sie sollen von euch lernen. Und hier in dieser Begebenheit war so eine starke Prägung, weil sie den ganz normalen Glauben gesehen und erlebt hat. Was für Helden, was für eine Wirkung hatten die im Leben dieses Kindes? Was für eine Wirkung hatten sie darüber hinaus? Darüber plaudern wir dann gleich noch. Als ich über den Text nachdachte, dachte ich, das beste Beispiel, das mir hierzu einfällt, das habe ich 2012 in einer Predigt hier schon mal gebraucht. Also wenn es dir bekannt vorkommt, herzlichen Glückwunsch, du hast dann zugehört und wenn nicht, dann hast du jetzt die Chance, es nochmal zu hören. Ja. Also, mich beeindruckt total ein Prediger, er heißt Richard Wurmbrand. Ich schätze ihn sehr, ein Rumäne. Und zwar war er 13 Jahre lang war er in rumänischen Gefängnissen eingekerkert für seinen Glauben. Also einmal 8 Jahre und dann wurde er entlassen und kurz danach, weil er nicht aufhörte, das Evangelium zu predigen, nochmal 5 Jahre. Von diesen 8 Jahren saß er 3 Jahre in einem Kellerverlies, komplett dunkel, ohne Licht, ohne Geräusche, komplett eingesperrt, damit er aufhört, das Evangelium zu predigen. Und er konnte es nicht lassen. Und wenn man fragt, sag mal, Richard, wer hat dir so den christlichen Glauben nahegelegt? Das kann man auf YouTube nachhören. Er erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Könnt den guten Mann mal googeln. Das beeindruckt mich zutiefst. Er ist überhaupt nicht christlich geprägt aufgewachsen. Aber er und sein Kumpel, als sie so im halbstarken Alter waren, so 10, 12 Jahre, haben die irgendeine Dummheit gemacht. Ja, die haben an einer Kirche irgendwas sabotiert. So. Und plötzlich stand der Priester neben ihnen. Und der Richard blieb wie angewurzelt stehen und dachte, so ein Pech, ich bin erwischt. Und sein Kumpel, der hatte seine Gedanken noch besser beisammen, der ist abgehauen. Ja, aber Richard war nicht so schnell. Jetzt kam der Priester auf diesen Richard zu, in Klotten, also in Gewand und allem drum und dran. Und Richard war sich sicher, jetzt gibt es ein riesen Donnerwetter. Aber wisst ihr, was der Priester tat? Das beeindruckt mich total. Er lächelte den Jungen an und streichelte ihm über den Kopf. Und dann ging er. Und der Richard sagt, von da an wusste er, es gibt einen Gott und den muss ich suchen. Merken wir, durch ein Lächeln und das Streicheln über einen Kopf. Und der Richard sucht Gott und findet Christen, studiert Theologie, wird nachher Pfarrer der evangelischen Kirche in Rumänien und ein Held des Glaubens. Ja, nach 13 Jahren haben ihn, Tore, norwegische Christen freigekauft. Ja, mit seiner ganzen Familie. Helden des Glaubens, ganz treue Menschen, haben dieses Mädchen irgendwie geprägt, von denen wir nichts wissen. Menschen, die einfach ihren Glauben gelebt haben, einfach gelächelt haben und über den Kopf gestrichen haben. Das beeindruckt mich sehr. Und was mich auch beeindruckt, in unserem Text wird dieses Mädel ja relativ wenig bedacht. Sie wird ja nur kurz erwähnt als eine Randerscheinung, wie ich das schon sagte. Aber Gott nimmt ganz offensichtlich Notiz von ihr. Gott ist das nicht gleich, denn die Worte, die dieses Mädel gesagt hat, die stehen heute in unserer Bibel und werden seit vielen hundert Jahren von Menschen gelesen. Gott nimmt es wahr. Und da will ich für uns ableiten, da komme ich am Ende auch nochmal drauf, es lohnt sich zu investieren in Kinder, in die kommende Generation. Als zweites, ach ja, hier sind die Richard-Bilder. Als zweites fällt mir in unserem Text auf, ich finde in diesem Text einen unerschütterlichen Glauben. Wenn wir drüber nachdenken, was hat dieses Kind erlebt? Nun bin ich von meiner Profession ja nicht Sozi. Aber ihr Sozis in unserer Mitte, denkt mal einen Moment drüber nach. Was hat dieses Kind tatsächlich erlebt? Flüchtling. Minderjährig. Krieg. Gewaltsam entführt. Kidnapping. Migrationskind in einer fremden Kultur. Allein ohne Eltern. Da höre ich den Psychologen schon kommen. Das Kind ist doch nicht lebensfähig. Das braucht doch psychologische Betreuung. Und trotzdem verzagt dieses Kind nicht, sondern lebt seinen Glauben. Das beeindruckt mich so sehr. Dazu kommt noch, ich finde bei ihr keine Gehässigkeit. Sie lebt ja bei dem Mann, der dafür zuständig war, dass das Unglück sie ereilte. Er war ja der oberste Feldherr. Er war ja dafür verantwortlich, dass sie weggeholt wurde von zu Hause. Und jetzt bekommt er Aussatz. Und rein menschlich gesprochen, lege es doch nahe zu sagen, selber schuld. Ich lehne mich jetzt zurück und werde sehen, was das mit dir macht. Ja. Das ist die Strafe Gottes für dich, dass du mich weggeschleppt hast. Dass du mir so viel Ungerechtigkeit beigetragen hast. Wenn wir das aus jüdischer Perspektive betrachten, sie musste leben unter kultisch unreinen Heiden. Sie hatte keinen Zugang zu jüdischer Reinigung. Dazu kommt noch, dass das jüdische Gesetz verschiedene Stufen der Unreinheit kannte. Das höchste Maß der Unreinheit war, wenn man mit einem Toten Kontakt hatte, und das zweithöchste Maß war, wenn man mit Aussatz zu tun hatte. Also, wenn man kultisch unrein war, hieß das ganz automatisch, du kannst nicht in die Gegenwart Gottes treten. Du musst dich erst reinigen, wie das Gesetz das fordert. Das heißt, dieses Mädchen lebt unter Heiden. Dieses Mädchen lebt mit einem Aussätzigen unter einem Dach. Aus jüdischer Perspektive ist das Signal ganz deutlich. So wie du bist, kann Gott dich nicht brauchen. Du darfst nicht in die Gegenwart Gottes treten. Mich beeindruckt das so sehr. Das kümmert das Mädchen nicht. Sie entscheidet für sich, ich lebe mein Glauben für Gott. Und in all dieser Not wird sie zu leisen Zeugin für Gott. Wie unerschütterlich kann Glaube sein? Wie fest an dieser Situation? Und Gottes Güte erreicht diesen Feldherrn durch den Glauben und durch die Freundlichkeit dieses Mädchens. Was sie tut, sind Folgen des Glaubens, die in ihrem Leben zu erkennen sind. Und da will ich von diesem Mädchen lernen. Mich beeindruckt das sehr, was sie tut. Dieser gelebte Glaube, den wir in ihrem Leben erkennen. Es erinnerte mich an eine Begebenheit, an eine Geschichte, die ich gelesen habe. Genau genommen ist es eine Fabel. Die Sonne und der Wind, die streiten sich. Und der Wind sagt zur Sonne: Wetten, ich habe mehr Kraft als du? Und die Sonne sagt, die Wette gehe ich ein. Und dann sagt der Wind, pass auf, siehst du den Mann da vorne mit seinem Mantel? Ich mache jetzt mal ein bisschen Wind und du wirst sehen, bald ist er ohne Mantel unterwegs. Ja, nach dem Motto, der fliegt dann weg, wenn ich mal Gas gebe. Und der Wind fängt an, auf diesen Mann zu pusten. Aber anstatt dass der Mantel wegfliegt, schnürt der Mann den Mantel nur enger zu und bindet ihn immer fester. Und der Wind haut alles raus, was er kann, aber der Mann klammert sich nur fester an seinen Mantel. Dann gibt der Wind irgendwann auf. Dann sagt die Sonne, pass auf, ich zeige dir mal, wie das geht. Und ihr wisst, was kommt. Die Sonne strahlt diesen Mann an und es dauert gar nicht lange, da legt er ganz freiwillig seinen Mantel ab. Durch Güte gewonnen. Und das finde ich hier bei diesem Mädchen, und das beeindruckt mich so sehr. Ein unerschütterlicher Glaube, der sie zu Güte verleitet. Und diesem harten Soldaten, der schon viele Feldzüge erfolgreich geführt hat, diesem besonderen und prominenten Mann wird die Güte Gottes zuteil durch den Glauben dieses Mädchens, weil sie einfach entscheidet, ich will ihm Gutes tun. Lass mir noch eine letzte Sache nennen, die mich an dieser Begebenheit beeindruckt. Es ist eine unvorstellbare Wirkung, die Gott erzielt durch dieses Mädchen. Es sind die kleinen Beziehungen, die Gott gebraucht. Sie scheint menschlich ziemlich bedeutungslos zu sein, aber achten wir mal, was dadurch passiert. Der zweite Mann im Staat, der Heerführer, lernt Gott kennen. Da lesen wir in 2. Könige 5, Vers 15, dass über einen Ehemann gesagt wird, mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Gottesmann zurück und trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen anderen Gott gibt, außer in Israel. Durch ihren Glauben, durch den Glauben dieses Mädchens, schenkt Gott diesem Mann etwas, das in Israel besonders war. Die Begebenheit wird ja im Neuen Testament wieder aufgegriffen. In Lukas 4 sagt Jesus, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Also in Israel gab es Aussätzige. Der Satz geht dann weiter. Und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Was für eine Wirkung. Ein einmaliges Wunder durch dieses kleine Mädchen bei den Heiden. Bei den Menschen, die Gott ablehnen, bei einer prominenten Größe, die nie auf den kleinen israelitischen Staat, der ja ein Zwergenstaat war, hören würde, was für eine Wirkung durch dieses kleine Mädchen erzielt. Als Jesus das in Lukas 4 erzählt, ja, reißt bei den Zuhörern die Hutschnur. Die schmeißen ihn dann raus und wollen ihn die Klippe runterwerfen. So ärgern die sich drüber. Gott wirkt unter den Heiden so besonders, weil dieses Mädchen sich dem Herrn so anvertraut hat. Was für eine Wirkung. Und auch bei den Juden selbst, bei den Israeliten zu der Zeit ist ja der König Joram am Zepter, der nicht viel auf den Propheten gibt, der nicht mit Gott leben möchte. Und auf der einen Seite bei den Heiden wirkt Gott durch den Glauben dieses Mädchens und auch bei dem König in Israel. Denn Kapitel 5, Vers 8 lesen wir, als der Gottesmann Elisa davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du deine Gewänder zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also der Glaube des Mädchens, der zu dieser Situation führt, trägt dazu bei, dass diesem König Joram, der nichts von Gott wissen will, ihm gesagt wird, es gibt einen Propheten in Israel. Es gibt einen Gott, der wirkt. Joram, du bist auf dem falschen Wege unterwegs. Zur Rechtweisung beim höchsten Staatsamt. Was für eine beeindruckende Wirkung, die Gott erzielt durch dieses Mädchen. Ich versuche die Sache für uns zu bündeln. Was sage ich den Schülern, die jetzt am Mittwoch mit der Schule begonnen haben oder die neu loslegen? Ich bitte euch sehr, nehmt Maß an diese Mädchen. Wenn ihr Menschen begegnet und ihr denkt, was bedeutet das schon, dass ich jetzt in der ersten Klasse in der Schule bin oder in der fünften oder in der zehnten oder wo es dich hinverschlagen hat, was bedeutet das schon? Da will ich dir sagen, ich hoffe, dass du so einen authentischen und überzeugten Glauben lebst, wie das dieses Mädchen tat, in dem die Güte Gottes deinen Mitmenschen zugänglich gemacht wird. Begegne den Menschen, die du in der Schule triffst, den Mitschülern und den Lehrern freundlich, ehrlich, gläubig. Du darfst Jesus Freude machen in der Art und Weise, wie du morgen zur Schule gehst. Es ist bei Gott von Bedeutung. Ich will diesen Text auch anwenden auf Eltern, die Kinder in die Schule schicken oder Kinder im kleinen Alter zu Hause haben. Ich will euch sagen, die Zeit, die ihr in Kinder investiert, ist keine verschenkte Zeit. Wer weiß, was Gott durch sie bewirken möchte? Vor ein paar Jahren habe ich ein Zitat gelesen, das hallt mir noch nach. Und zwar jemand sagte, die Familie ist ein Klassenzimmer und das wichtigste Fach ist Theologie. Die Familie ist ein Klassenzimmer und das wichtigste Fach ist Theologie. Und der Autor wollte damit ausdrücken, wann immer du deinen Kindern begegnest, begegnest du ihnen nicht nur als Papa oder Mama, sondern du begegnest ihnen als jemand, der Jesus lieb hat und sie werden immer von dir auf Gott schließen und zu Recht werden sie das tun. Wie prägst du, was gibst du mit? Die Familie ist ein Klassenzimmer und das wichtigste Fach ist Theologie. Lassen wir uns darauf ein. Wie begegnen wir unseren Kindern? Und ich kann es mir nicht verkneifen, ja, die Lehrer, die sagen ja immer nur, was man tun soll. Jetzt auch noch eine Message an die Lehrer, die ihr seit Mittwoch wieder Kinder unterrichtet. Ich will euch den gleichen Satz mitgeben. Euer Unterricht ist ein Klassenzimmer. Ja, das wird euch nicht überraschen, ja, dass euer Unterricht im Klassenzimmer stattfindet. Aber aufgepasst, auch für euch gilt, das wichtigste Fach ist Theologie. Du unterrichtest vielleicht Mathe, Englisch, Deutsch, Kunst oder irgendwas ganz, ich traue mich kaum, das zu sagen, Nebenfach. Ja, ich wollte Nutzloses sagen. Ja, du unterrichtest irgendein Nebenfach, bestimmt ganz wichtig. Aber das Wichtigste, was du prägst, sind nicht deine Lehrinhalte, sondern du als Person. Begegnen die Kinder der Güte Gottes durch dich? Dein Unterricht ist ein Klassenzimmer. Das wichtigste Fach ist Theologie. Und das wünsche ich mir, dass wir diesen Gedanken mitnehmen, da wo wir Kinder prägen dürfen. In unserer Gemeinde, ihr Kinderstundenmitarbeiter, in unseren Familien, wir als Eltern und ihr, die ihr im Lehrdienst tätig seid, nehmt diesen Satz bitte mit und lasst uns auf diese Begebenheit blicken. Investition in kleine mit beeindruckend großer Wirkung. So greift Gott die Sache auf. Amen.